Bridgetown, Barbados, vor 20 Jahren. Die Augenpaare aller Mitglieder des Voodoo-Rates waren auf ihn gerichtet. Er versuchte, sein Zittern zu verbergen und ballte seine Hände zu Fäusten. Er war 9 Jahre alt und noch nie hatte er dieses Gefühl empfunden. Es sollte ihn den Rest seines Lebens begleiten. Was der junge Kervan Stekelus spürte, mochte man oberflächlich als Wut bezeichnen. Würde man es genauer beschreiben, dann war es der Frust über die Ungerechtigkeit, die ihm und seiner Familie widerfuhr. Und Frust, das wusste er, wird irgendwann zu Wut. Und Wut wird wiederum zu Hass. Alle starrten ihn an. Auch Easley Cole, die direkt vor ihm Platz genommen hatte, die Verräterin, wie sein Vater sie nannte. Genannt hatte. Seitdem Kervans Vater verschwunden war, tuschelte man viel im Ort. Die Bewohner erzählten sich, dass Kervans Vater, Samuel Deckelus, einen Pakt mit den mächtigsten dämonischen Loa, also Geisterwesen, eingegangen sei und dass diese Geisterwesen ihn gefressen hätten. Manche sagten, sein Vater sei selbst zu einem Loa geworden. Wie in einer kleinen Gemeinde üblich, waren viele Gerüchte im Umlauf, doch nur wenige kannten die Wahrheit. Zu Beginn hatte Kervans gegen all diese Behauptungen protestiert, doch über die Zeit war er abgestumpft. Sollten sie sich doch das Maul zerreißen. Eines Tages würde er seinen Vater finden und in Erfahrung bringen, was in jener Nacht geschehen war, als Samuel Deckelus wie jeden Freitagabend den Voodoo-Rat aufgesucht hatte und nicht wiedergekommen war. Dies hier war der Ort, wo sich Deckelus das letzte Mal aufgehalten hatte. War er hier von den Ratsmitgliedern in eine andere Dimension verbannt worden? Kervans blickte sich um. Alle Ratsmitglieder saßen vor wuchtigen roten Vorhängen und beobachteten ihn. Niemand wusste, was geschehen würde, doch jeder wusste, dass etwas passieren würde. Kervans kannte die meisten. Von Besuchen bei sich zu Hause, zu denen sein Vater sie stets mit einer üppigen Mahlzeit empfing.
»Sie sind allesamt Verräter«,
hatte sein Vater immer gesagt, sobald seine Gäste die Wohnung wieder verlassen hatten.
»Sie wollen mit den Briten verhandeln, statt ihr eigenes Land zu verteidigen.«
Langsam wandte Kervans den Blick zurück nach vorn und schaute die Leiterin des Voodoo-Rates an. Easley Cole, eine Frau mit einem durchdringenden Blick und mit einem weichen Gesicht wie aus Porzellan. Kein Wunder, dass ein wohlhabender englischer Plantagenbesitzer sie geheiratet hatte. Sie war hübsch und wirkte selbstsicher. Verräterin.
»Wie geht es dir, Kervans?«
fragte sie mitleidig.
»Es ist bedauerlich, was deinem Vater widerfuhr. Er war ein ganz besonderer Magier.«
Easley Cole zeigte keine Emotion, als sie das sagte. »Aber auch gefährlich.« Kervans schenkte ihr lediglich einen bösen Blick. Sie brauchte überhaupt nicht so zu tun, als würde sie seinen Vater ehren. Sie hatte zu verantworten, dass er aus dem Rat der Voodoo-Priester ausgeschlossen worden war, dass er verbittert war und sich immer weiter zurückgezogen hatte. Doch das Schlimmste war, dass sie über seinen Vater sprach, als wäre er längst tot. All diese Gedanken schossen ihm durch den Kopf. Doch Kervans disziplinierte sich, seine Zunge stillzuhalten.
»Verräterin«,
dachte er. Seelenruhig fuhr Easley fort.
»Manchmal können Priester nicht mit ihrer Macht umgehen. Sie schauen zu tief ins dunkle Auge der Magie. Daraus müssen wir, der Voodoo-Rat, Konsequenzen ziehen. Wo ist er hin?«
sagte Kervans leise und versuchte unaufgeregt zu klingen.
»Was ist mit meinem Vater geschehen?« »Das wissen wir nicht, Kervans. Wir haben nur Vermutungen.« »Was für Vermutungen?«
Stille. Easley Cole schüttelte den Kopf. Kervans biss sich auf die Zähne und ermahnte sich, ruhig zu bleiben.
»Sagt es mir. Ich vertrage eure Vermutungen. Ich bin alt genug.«
Ein breiter Mann mit einem schwarzen Zylinder erhob das Wort.
»Easley, lass es gut sein. Er ist noch ein Junge.«
Easley Cole hob die Hand und gebot Ruhe. Dabei klimperten die zahlreichen Ketten, die sich um ihr Armgelenk wandten.
»Jedes Kind hat das Recht zu erfahren, was mit seinen Eltern geschehen ist, und seine Mutter hat er bereits verloren.
Jeder im Raum schwieg. Curvens zitterte vor Anspannung.
Dein Vater nahm die Entscheidungen unseres Rates nicht an, sagte Easily mit Bedauern. Er wollte einen anderen Weg einschlagen als wir. In einem Rat muss man auch Entscheidungen akzeptieren, hinter denen man nicht steht, Curvens. Und weil dein Vater das nicht tat, entschieden wir uns dazu, ihn auszuschließen.
Verräterin.
Aber damit nicht genug. Dein Vater schwor Rache. Er schloss einen Pakt mit einem heimtückischen Loa, der unseren Rat attackieren und vernichten sollte.
Curvens spürte, wie sich Tränen in seinen Augenwinkeln sammelten.
Das ist nicht wahr. Bruder Malcolm und ich hielten den Loa auf und bezwangen ihn. Es war ein harter Kampf, der viele Menschen das Leben hätte kosten können. Wir hatten Glück. Nur dein Vater nicht.
Sie klang mitleidig.
Der besiegte Loa riss deinen Vater mit in den Tod.
Es gab so vieles, das Curvens seinem Gegenüber entgegenschleudern wollte. Lügnerin, Schlampe. Doch er schluckte alles herunter.
Es gibt keine Leiche. Niemand fand den Körper meines Vaters, dachte Curvens.
Und der Gedanke beruhigte ihn.
Unser Rat traf eine wichtige Entscheidung.
Easily schaute ihm tief in die Augen.
Über deinen weiteren Verbleib.
Curvens riss die Augenbrauen hoch. Der Rat hatte über ihn entschieden?
Du wirst zunächst bei mir leben, Curvens.
Was?
Das durfte nicht sein.
Ich werde mich deiner annehmen und für dich sorgen.
Die Worte trafen Curvens wie ein Schlag in die Magengrube. Er musste an seinen Onkel George denken, den Bruder seines Vaters. Und an die alte Lorette, seine Großmutter mütterlicherseits. Sie alle hatten der Familie Deckelis den Rücken gekehrt, nachdem herausgekommen war, dass Samuel Deckelis Verstorbene in Zombies verwandelt hatte. Curvens Vater war ein ums andere Mal schwarzmagischen Beschwörungen nachgegangen und hatte sich auch nicht bemüht, diese zu vertuschen. Sehr zum Ärger aller anderen Familienmitglieder. Offenbar bedeutete die Abkehr der Familie von Curvens Vater ebenso die Abkehr von Curvens selbst. Ein bitterer Geschmack breitete sich in dem Mund des Neunjährigen aus. Und er schmeckte noch viel bitterer, als Curvens darüber nachdachte, bei Easily Cole leben zu müssen, mit deren Tochter Stacy Cole. Dem Mädchen, das ihn aufgrund seiner Narbe unter dem rechten Auge Narbenfresse nannte. Eine Beschimpfung, die sich dank dieser kleinen Missgeburt in der gesamten Schule wie ein Lauffeuer verbreitete. Mit diesem Mädchen sollte er nun leben? Und eine Verräterin, die alte Furie Easily Cole, sollte für ihn sorgen? Curvens Luftröhre schnürte sich zusammen, ihm wurde schwindelig. Er blickte den Priestern ins Gesicht.
So wollen sie Rache an deinem Vater nehmen. Sie wollen dich erniedrigen.
Warteten sie insgeheim darauf, dass Curvens weinend zusammenbrach und um sich schlug? Er versuchte, die Fassung zurückzuerlangen und schnappte nach Luft. Diesen Triumph würde er dem Rat der Voodoo-Priester niemals schenken. Sobald er seine Atmung wieder kontrollieren konnte, schaute er Easily Cole in die Augen und sprach möglichst kühl:
Lieber lasse ich mich ebenfalls von einem Loa zerfleischen, als mit einer Verräterin wie dir und deiner Schlampe von Tochter unter einem Dach zu leben.
Ein Gefühl der Genugtuung breitete sich in Curvens aus, als er den überraschten Gesichtsausdruck in Easily Coles Gesicht erblickte. Als Sieger dieser Unterredung stand der neunjährige Curvens auf, schritt über den Betonboden des Raumes vorbei an den Ratsmitgliedern, die ihm mit offenen Mündern hinterherblickten. Er verließ den Tempel mit erhobenem Kopf. Dabei sagte er sich immer wieder:
Mein Vater lebt und ich werde ihn finden. Mein Vater lebt und ich werde ihn finden.
Sinclair Academy, Folge 11: Die Rache des Voodoo-Prinzen. Es liest Thomas Ballou-Martin.